Also dass man da halt auch auf Augenhöhe arbeitet und nicht sagt, ja Gott, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt fällt er halt weg, und da auch mal nachhaken, warum zum Beispiel was nach unten geht. Aber auch genauso das Feedback mitnehmen, wenn ich dem zu sagen, wenn es halt nicht geht, dann hier geht nicht mehr. Dafür kann ich dir aber zum Beispiel sagen, das und das sind die Topseller.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zu einer weiteren Folge von Next Level, Time for Learning. Diesmal zu Gast ist Alexander Holstein. Wir sprechen im ersten Teil darüber, wie in einer idealen Welt nach Publisher zu suchen ist, wie die Trugschlüsse noch immer sind, dass sich Publisher bei einem anmelden, wie man Partner vernünftig evaluiert, und wie man noch nachhakt, so dass man auch eigentlich live geht. Das ist im ersten Teil. Ich hoffe, es macht euch viel Spaß. Der Podcast war grandios für mich. Also viel Spaß beim Hören. Hallo Alexander, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor.
Moin, Tag. Also ich bin Alexander Holstein, mache Affiliate Marketing jetzt seit, ja, ich würde sagen 2007 oder so. Bin halt da also wirklich reingeschlittert nebenbei vom Callcenter mit Leads über für B2B-Geschichten, unter anderem für damals einen Kartenzahlungsanbieter, die Leads machen, dann eine Bank, dann ein Skandal, egal. Und dann hat halt ein Kumpel eine Agentur gegründet in dem Bereich, und dann habe ich angefangen, das in dem Bereich zu machen, frei, und seitdem Affiliate-Management für alles Mögliche, also von dem Graffiti-Laden bis im Aufbau für Hotelketten und alles, also wirklich jeglichen Bereich da gemacht, Finanz, Sonstiges. Ja. Und bewege mich halt in der Branche jetzt seit, fast 20 Jahren. Wenn ich bei den Domains gucke, könnten es auch schon 2005 gewesen sein, aber da so mit Mini-Publisher-Projekten, das war jetzt alles nicht wirklich relevant. Also Affiliate-Management so ungefähr seit 2007.
Okay.
Und da viel im Bereich Retail, aber halt auch mal Hotels, Finanzen und alles da mitgemacht und da beratend tätig, beziehungsweise halt direkt auch in der Programmbetreuung. Das kommt immer ein bisschen drauf an.
Cool, super. Dann wird das ja jetzt sehr, sehr spannend, so hands-on. Über was sprechen wir denn heute?
Ich würde sagen, wir sprechen darüber, wie es aussieht mit Publishern, wie man die findet, wie man Partnerbeziehungen machen, aufsetzen kann. Und dabei natürlich mal ein bisschen zu gucken, auf welche KPIs man mit achten sollte. Weil ich denke, das ist ganz spannend. Also A, wie muss man das ganze Ding sich angucken? Wie wählt man seine Partner aus? Wie agiert man mit den Partnern, damit das auch passende Partnerschaften werden? Und ich denke, das sind Themen, mit denen wir immer was mitnehmen kann und wo man auch immer wieder was lernen kann und wo man auch mal ganz schnell was vergessen kann.
Ja, cool. Dann lass uns doch mal starten. Wie würdest du denn in einer idealen Welt nach Publishern suchen?
Also in der idealen Welt wäre natürlich aus Sicht des Advertisers, der Publisher kommt von alleine zu. Aber ansonsten suchen faktisch über alle Kanäle. Also das heißt eben nicht nur kurz im Netzwerk zu schauen, wer ist damit drin, sondern Suchmaschinen, heutzutage jetzt auch in LMMs, weil das immer noch so eine Sache ist. Die Ergebnisse da sind so lala bis halb brauchbar. Paar Tools, aber eben genauso im Social Media gucken, wer dort aktiv ist in der Themenwelt oder in der Themenwelt, in der Advertiser mit drin hängt, und dementsprechend dort die Sachen rauszuselektieren und erstmal grob sich eine Liste aufbauen, was alles in der Themenwelt sind, und dann auch aus dieser Themenwelt rausgehen. Also die Suche fängt eigentlich nicht bei der Publisher-Suche, sondern erstmal bei der Keyword-Recherche beziehungsweise bei der Recherche, was der Shop oder was der Programmbetreiber denn anbietet und was alles mit dazugehört. Also selbst wenn er jetzt Boote verkauft, ist halt nicht nur der Bootsblock relevant, sondern es ist halt auch relevant, zum Beispiel jemand, der Liegeplätze anbietet. Also einfach, dass man dann auch mal aus der Ecke guckt, aber anfangen immer vom Kleineren, also von dem Konkreteren, und dann immer weiter rausgehend und natürlich nicht nur in einem Bereich bleibend. Also jetzt nicht zu sagen, ich nehme jetzt einfach nur alle Content-Webseiten, alle Blogs, sondern halt auch wirklich zu schauen, was gibt's noch, was ist nah dran und kann noch fitten. Und das entsprechend dann auch mit reinzunehmen und genauso dann halt im Bereich Social genau das Gleiche auszubauen. Also welche Profile sind passend, wo sind Fits da, die müssen auch nicht immer hundertprozentig sein, sondern wo halt am Ende für den User, der im Shop kaufen soll, der Mehrwert mit entsteht, also darüber. Und dann halt Liste aufbauen, die nachrecherchieren, die Seiten erst dann prüfen und dann halt die entsprechend mit angehen, also da im Detail.
Und würdest du jetzt sagen, weil du meintest ja, in einer idealen Welt würde sich der Publisher anmelden und dich auch bewerben. Also ich meine, ich glaube noch immer, einer der größten Trugschlüsse, gerade von Advertisern, die mit Affiliate-Marketing starten, also wenigstens ist das immer so bei mir, wenn ich mit denen rede, dass sie halt wirklich der festen Überzeugung sind, dass genau das passiert. Also jetzt mal auch aus deiner Erfahrung, die du jetzt ja auch über fast zwei Dekaden gesammelt hast, suchen.
Also das passiert, ich glaube, genau bei einem Advertiser. Das ist der große Online-Shop aus den USA, Amazon. Ja. Da kommen die Publisher von alleine hin. Und vielleicht, wenn du eine Riesenbrand bist. Sobald du Mittelstand oder kleiner bist, musst du die Leute akquirieren, weil die kennen dich ja gar nicht. Die wissen ja nicht, was dein Shop ist. Die wissen nicht, was du machst. Das heißt also, du musst dafür sorgen, dass du sichtbar bist. Aber du wirst natürlich, die Publisher suchen trotzdem auch im Netzwerk und so weiter. Und deswegen musst du auch, wenn du dein Programm aufbaust, dort darauf achten, dass deine Programmbeschreibung stimmt. Dass da alle relevanten Informationen drin sind. Dass da deine Produkte mit drin stehen und so weiter. Also ich sehe immer, ich gucke ja auch immer mal, was an Neustarts ist, immer wieder auch Beschreibungen, wo ich mir denke, ja, schöner Shopname, schöne Beschreibung, was verkaufst du? Also das sind so grundlegende Sachen, die dann halt auch fehlen. Also passive Akquise kann funktionieren, da muss man sich aber auch wirklich drum kümmern, dass halt die ganzen Basics gesetzt sind. Und da gehören dann halt auch die Verzeichnisse mit dazu, wobei ich halt auch weiß, dass aus den Verzeichnissen so lala an Publishern teilweise ankommt.
Okay.
Also ich sehe das über Jahre, wenn ich das im Tracking mitgesehen habe, so bei ein, zwei Themen. Ja, da kommen Anmeldungen. Wie relevant die dann sind, ist halt auch nochmal ein anderes Thema. Da muss man halt auch immer gucken. Aber das ist halt für die Idealwelt, wenn man das so einfach haben will, müssen halt alle möglichen Grundlagen sauber geschaffen sein. Das heißt also auch, man muss das ganze Modell sauber setzen. Man muss halt kommunizieren, was man verkauft, wie man es verkauft. Man muss gesagt haben, welche Provisionen man hat. Und die sollten halt auch marktkonform sein. Wenn man sagen kann, gut, ich kann es mir nicht leisten, die 15%. Vielleicht konvertiert mein Shop aber viel besser. Dann muss ich halt sowas auch mit kommunizieren. Das muss ich aber auch dann kommunizieren, wenn ich Partner direkt anspreche, wenn die mir einen Shop nicht kennen. Und das sollte ich halt in so eine Beschreibung, ob das jetzt auf einer Webseite vom Shop mit ist, da ist sowieso, sollte man es auch mit reinpacken. Aber natürlich auch im Netzwerk alles mit drin haben, damit die Leute wissen, okay, das bietet der Shop an, das kann ich damit verdienen, das sind die Infos, die ich bekommen kann. Und da gehört auch dazu, wer ist mein Ansprechpartner, mit wem muss ich reden, wen kann ich fragen, wenn was ist. Was halt da öfters auch nicht, in der idealen Welt wäre es natürlich so, wenn ich das alles drin habe und jemand gerade eine Seite oder ein Instagram-Profil oder ein TikTok-Profil zu dem Thema aufgesetzt hat und guckt, wie das monetarisieren kann, dann muss ich auffindbar sein, um halt diesen Idealzustand zu kriegen. Der ist nicht zu erreichen, also ich kann diesen Idealzustand herstellen, aber das heißt nicht, dass die Leute dann trotzdem kommen. Weil Leute brauchen immer noch einen Arschtritt und es gibt halt, das muss man auch dazu sagen, auch noch bei jedem Thema mindestens noch 5 andere, die ungefähr das Gleiche verkaufen. Selbst wenn du AI-generierte Haustierbilder nochmal überarbeitet anbietest, gibt es mindestens noch 3, die genau das Gleiche verkaufen, weil es wahrscheinlich zu denselben Konditionen und so weiter und da muss man sich rausstellen und da halt sich finden lassen, beziehungsweise die Partner selber finden und damit das eben nicht gefunden werden. Also da sind halt verschiedene Punkte mit zu beachten. Natürlich wäre es schön, wenn die alle von alleine ankommen würden, aber das passiert halt in den seltensten Fällen. Passiert vielleicht, wenn die Leute dich kennen. Also wie gesagt, wenn du Amazon bist, wenn du im Gas- oder Währungsvergleich bist, wenn du Check24 bist oder wenn du Kredite verkaufst und Smartware oder Kredit.de heißt, weil du einfach der nahestliegendste Partner bist. Sobald du jetzt zum Beispiel, ein Beispiel bei mir, Barf-Futter verkaufst, da gibt's halt 5, 6, 7, 8 andere Anbieter. Dann gibt's noch Zoo Plus. Und natürlich muss ich dann mich kümmern, dass ich die Partner selber akquiriere, weil die werden halt nicht zu jedem Shop rennen, egal wie groß der ist, weil sie sagen sich, okay, ich nehme erstmal die große Marke, die ich kenne und alles andere kommt halt zu einem späteren Zeitpunkt oder ich werde halt proaktiv angesprochen, weil sie es einfach auch nicht mit auf dem Schirm haben.
Mhm. Aber das heißt auch, wenn wir das jetzt auch mal diesen Druckschluss jetzt einfach mal auch klargestellt haben, haben wir dann ja im Endeffekt auch die Liste. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Content-Recherche gemacht, wir haben Keywords recherchiert, wir haben wahrscheinlich vielleicht auch nochmal auch das Keyword-Volumen aufgezeigt. Und was wäre dann für dich so auch der nächste Schritt, um zu evaluieren, ist das ein passender Partner?
Also ich würde auf jeden Fall ich habe die Recherche, ich habe den Content, ich habe ungefähr, was der an Traffic hat. Was aber nicht unbedingt heißt, dass er diesen Traffic haben muss. Also selbst wenn ich bei SimilarWeb reingucke oder ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich SeoQuick genommen, das Plugin, zeigt einem nämlich jetzt auch den Traffic an, wenn man mit drin ist.
Okay.
Nämlich bei SimilarWeb nicht jedes Mal einloggen, ist ganz praktisch. So als kleiner Tipp. Zu gucken, wie wird der Content ausgespielt, was machen die da und dann auch schauen, okay, der hat eine relevante Anzahl an Traffic oder selbst wenn er nicht einen großen Traffic hat, er ist absolut komplett in der Nische mit drin. Man sieht halt, was weiß ich, wenn es ein Blog ist oder wenn es ein Influencer sind, es passiert was in der Community von dem, dann kann man den natürlich auch ansprechen, wenn er kleiner ist und dann halt wirklich gucken, arbeitet er schon damit, einfach auch um für die Recherche beziehungsweise für die Ansprache, wenn ich sehe, okay, der hat schon 2, 3 Affiliate-Links drin, ist natürlich einfacher, als wenn ich jemanden anspreche, der davon noch nie was gehört hat. Ist heutzutage übrigens leichter geworden, wenn ich mir das überlege, wenn ich 2007, 2008 damals für eine Apotheke Leute angesprochen habe, die hatten gar keine Ahnung, was es gehen soll. Sind echt schöne Partner mit draus geworden teilweise. Also das eine war irgendein Heilpflanzen-Heilblock zum Beispiel und die hat dann auch dann regelmäßig Umsätze gemacht. Das hat sich ja ein bisschen verschoben. Es gibt aber jetzt auch diese ganzen, gibt's noch, aber so Made-for-AdSense-Seiten oder sonstiges gibt's ja alles nicht mehr ganz so stark, die halt vor Jahren sehr viel Geld verdient haben und wo dann halt auch Partnerprogramme mitgespielt wurden. Heutzutage dort gucken, wo der Traffic kommt, auch mal schauen, wenn man sieht, die haben viel Traffic, wo kommt dieser Traffic mit her? Einfach, dass man sich auch die Quellen mal anguckt, wo die mit herbekommen, weil das kann dann auch ein Hinweis sein, dass diese Modeseite, die zwar viel Traffic hat, aber der Traffic definitiv nicht von dort kommt, beziehungsweise nicht wirklich organisch ist, beziehungsweise die Seite als Durchleitung passiert. Was halt öfters mal passiert, wenn man sich Seiten anguckt, die sich so bewerben, die im ersten Augenblick sehr gut aussehen. Und dann denkt man sich, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Und natürlich die Aktualität. Also, weil ich kann auch mit einem 10 Jahre alten Artikel noch auf Platz 1 in Google ranken. Die Seite ist vor 5 Jahren das letzte Mal aktualisiert. Die wird keiner mehr aktualisieren, da die fässt keiner mehr an. Also da ist das vergebene Liebesmühle. Die kann man sich auf Prio 5 oder 6 setzen. Der Advertiser freut sich vielleicht, ja, dass es eine schöne Content-Seite ist, die man damit angesprochen hat, aber bis die sich angemeldet hat oder da was eingebaut hat, sind 2 Jahre ins Land gegangen. Also das braucht man dann nicht mehr mitmachen.
Hey, wir brauchen deine Unterstützung. Du findest den Podcast klasse? Grandios. Bitte follow unseren Kanal und schreib uns eine Review. Was du auch noch machen kannst, ist, du kennst ja bestimmt relativ viele Leute in deinem Umfeld, die auch in unserem Bereich arbeiten, teil doch einfach unseren Podcast. Umso mehr Leute wir erreichen, umso mehr Leute können wir von unserer Liebe für Affiliate-Marketing begeistern.
Aber das heißt, zum einen halt ist es dann auch nicht nur, sag ich mal, klassisch über Tools wie SimilarWeb und auch, sag ich mal, auch SEOquake den Traffic der Seite kontrollieren, sondern auch, was du auch meintest, die Relevanz bei Google. Das heißt, habe ich Backlinks gesetzt, habe ich eine Visibilität, weil sonst hast du ja im Endeffekt so, dass der Traffic halt von einfach externen Seiten kommt und einfach nur die Seite hochboostet.
Ja, also nicht zwingend die Relevanz per Google. Also wenn ich sehe, es ist viel Direct-Traffic und die müssen eine gewisse Relevanz bei Google haben, weil sonst wirst du die nicht finden. Also du wirst nicht über ein Type-In den Top-Publisher einfach finden. Also wenn ich jetzt einfach, ja, mal Sneaker eingebe, dann wäre ich jetzt nicht sofort die beste Community oder beste Seite. Erstmal finde ich auf den ersten 20 Seiten höchstwahrscheinlich eh nur Shops. Mhm. Aber auch zu gucken, was sind die Traffic-Quellen? Sind das Klicknetzwerke? Hängen da Botnetzwerke mit dahinter? Dass man sich einfach auch anguckt, okay, was machen die Users da, um das mit zu prüfen? Also natürlich brauche ich eine Relevanz in Google, aber ich kann auch eine Seite haben, die in Google bei 3-4 Begriffen nur rankt, aber halt bei Foren zum Beispiel, die halt dann trotzdem, und die gibt's halt auch immer noch, eine super starke Community haben und dementsprechend da auch viel passiert. Das hat noch nicht alles Reddit gefressen. Also das ist, das muss man halt dazu sagen. Also da kann man halt auch nochmal mit gucken. Natürlich ist der erste Anlauf Google. Ich kann nochmal ChatGPT oder sonstiges fragen, aber also alles, was ich bis jetzt in Ergebnissen habe von ChatGPT, für den deutschen Markt war das immer, ein Tagesspiegel oder so jetzt für, wenn ich nach einem Graffiti-Sneakershop gucke. Ja, natürlich haben die Berichte über sowas, aber da geht es darum, dass eine U-Bahn bemalt wurde in Berlin. Und nicht, dass jemand Lack oder Sneaker braucht. Also da muss man halt dann wirklich gucken, inwieweit das zum Thema passt oder wie die Community. Genauso bei Influencern, der kann 10 Millionen Follower haben oder 10.000. Wenn davon 8.000 gekauft sind, dann siehst du einfach dran, dass nie jemand auf die Posts reagiert, brauche ich den nicht ansprechen. Also da kann ich machen, ich kann ihm auch ganz viel Geld hinwerfen, ich werde es bloß einfach wegschmeißen, das Geld. Also und meine Zeit halt dafür. Also das ist halt das. Also man muss sich das im Gesamten mal angucken und manche Sachen sieht man halt auch erst, wenn die Leute live sind, also selbst wenn die keine Conversions haben. Wenn ich aber sehe, dass die dann halt bei die Leute mir im Shop eine viel höhere Verweildauer haben als über andere Partnermodelle, dann ist das auch ein wertvoller Partner. Also dann kann ich mir auch sagen, okay, der bringt mir auch sowas, weil die Leute beschäftigen sich dann mit meinem Shop. Als wenn ich einen Partner habe, der Traffic schiebt, wo ich dann im Analytics oder in einem anderen Messtool von eine durchschnittliche Besuchzeit von 0,1 Sekunde habe oder einer Sekunde, dann weiß ich auch, was der Partner macht. Ob ich dann noch mit dem arbeiten will, ist ein anderes Thema.
Ja, stimmt. Aber wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, wir haben uns jetzt, sage ich mal, auch die Liste gemacht, das Ranking ist fertig. Was wäre für dich dann auch so der nächste Schritt in der Akquirierung?
Also wie gesagt, also wenn ich das Ranking habe, der nächste Schritt ist, eigentlich rein rechtlich müsste man anrufen. Weil ansonsten hast du eine Abmahnung da. Aber da kommt es drauf an. Also alles, was wirklich richtig relevant aussieht, wird auch angerufen, weil das ist die Tür rein. Und da wird die Seite auch vorher nochmal mit angeguckt, weil du kriegst den Fuß in die Tür viel besser rein, wenn du die Seite kennst und gesehen hast, okay, ey, hier, dein Inner Link funktioniert nicht oder dort wird irgendwas falsch ausgespielt. Dem zu sagen, ey, hier, da hängt was, ist mir aufgefallen bei der Recherche, guck dir das mal an. Und dann hast du halt sofort eine gewisse Basis da. Der weiß, okay, du hast dich mit der Seite beschäftigt, du hast da was gesehen. Und wenn man eine E-Mail schreibt, sollte man genau das Gleiche eigentlich tun. Also irgendwie einen Bezug dazu finden, dass man halt eine Bindung herstellt. Und wenn ich natürlich, ich kriege ja auch immer noch E-Mails für Blogs, die irgendwie seit 6 Jahren offline sind, so nach dem Motto, wo ich mich dann frage, hast du mal geguckt, wann das letzte Update war? Das war 2018 und ich habe das Ding gerade bloß wieder hochgestellt. Also es ist so, und dann halt wirklich auch also in der Ansprache auf den Content eingehen und am besten gleich noch einen Vorschlag mit reinbringen, wo das ganze Ding hinpacken kann. Wenn ich über die Netzwerk das Einladung schreibe oder wenn ich im Netzwerk gucke, also wenn die schon Publisher sind, habe ich ja bei Event zum Beispiel auch Hinweise, wie die im Netzwerk schon gerankt sind. Also ob die Position 80 von 800 sind oder 70 von 800. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das ganze Ding funktioniert, weil ich hatte auch mit Seiten, die irgendwie 3-4 Mal ein Sale im Jahr hatten, ganz gute Zahlen im Vergleich teilweise. Aber das ist dann auf jeden Fall auch ein Hinweis. Also wenn ich weiß, okay, ich suche übers Netzwerk, was ich ja auch mitmachen kann, was auch definitiv erstmal der kürzeste Weg ist, um für die Erklärung. Dort aber auch zu schauen, okay, wie sind die im Netzwerk gerankt? Weil selbst wenn das themenrelevant ist und dann null Performance ist, dann haben die entweder nichts eingebunden oder es kommt halt auch nichts drüber. Und wie gesagt, erstes eigentlich anschreiben, beziehungsweise eigentlich anrufen, weil alles andere riskierst du eine Abmahnung in Deutschland. Wenn du die Mail geschrieben hast, dort nochmal die Infos mit reinpacken, da in Bezug auch wirklich dich mal mit vorstellen, mit wem man spricht. Ich finde das nämlich auch andersrum wieder schlimm, wenn man mit größeren Publisher und dann steht da Team drunter. Ja, ich würde halt gern wissen, mit wem ich rede. Ist halt bei denen genauso. Und dann halt die Mail mit Anmeldelink und allem und dort dann halt nicht einen Reminder setzen, dass die halt, falls jetzt keine Reaktion gibt, dass man sich 2 Wochen später nochmal meldet oder 1,5 Wochen. Beziehungsweise, wenn man mit demjenigen gesprochen hat, kommt die Reaktion höchstwahrscheinlich eher. Nur bei einer kalten E-Mail ist es halt so, das sehe ich ja bei mir auch, das geht dann einfach schnell mal unter oder ist halt erstmal unter der Relevanz ziemlich weit unten, weil man muss halt immer bedenken, die Leute können auch immer noch anders monetarisieren. Es gibt immer noch AdSense, es gibt das Amazon-Programm, was halt einfach das niederschwelligste ist von allen und dementsprechend muss man halt da auch gewisse Anreize mit noch bringen.
Und wie würdest du das sehen, sag ich mal auch gerade, weil du meintest ja gerade noch aus alten Publisher-Zeiten, was waren so die Monster-Fails, wo du gesagt hast, ey, wenn das so jemand macht, dann sollte er lieber vielleicht auch gar keine Publisher-Akquise machen.
Das ist ja Monster-Fail. Na, ich habe halt, also ich kriege auch manchmal jetzt noch über Event-Einladung, wo steht, hallo, kommen Sie bitte in mein Programm. Also das ist ungefähr der Inhalt von der Einladung. Also ja, danke, warum? Das ist so dann, also genauso, wenn ich die Akquise-E-Mail bekomme, wo nicht drinsteht, um welche Webseite es geht. Hier, wir würden Sie gerne in unser Partnerprogramm einladen. Wir verkaufen das und das. Ja, ich habe aber 15, 20, 30 Domains. Ich weiß gar nicht, über welche Domains es jetzt gerade geht oder um was es geht. Also das ist so, also das ist was ganz, ganz Wichtiges, reinzuschreiben, um welche Webseite es geht. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Person nur eine Internetseite hat. Und ja, also das meiste war und ist halt wirklich eigentlich erstmal einen Anruf probieren. Damit kriegt man am ehesten eine Basis mit rein und hat halt schon einen Fuß drin. Und halt übers Netzwerk, wenn man die Einladung schickt, halt dort auch ein paar Infos zu sich, zum Programm reinschreiben, die Kondition und dann dort halt auch die Kontaktmöglichkeit, also wenn möglich. Du hast halt nie so viel, du hast bei Event, glaube ich, nicht so viele Zeichen. Bei Webgames ist es am Ende sowieso eine E-Mail, die da rausgeht. Bei Etsy kann ich, glaube ich, gar nichts dazu schreiben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher bei der Einladung.
Bei der Einladung? Du kannst manuell dann nochmal schreiben. Nee, bei der Einladung
kannst du. Ja, du musst, glaube ich, nochmal extra schreiben. Aber wie gesagt, also eigentlich vorher schon versuchen, per Telefon zu kontaktieren. Oder wenn halt mit E-Mails, selbst wenn man das Ganze dann automatisiert, es gehört auf jeden Fall rein, um welche Webseite es geht, was einem mit an der Webseite aufgefallen ist. Man kann das Ganze sogar ziemlich einfach automatisieren. Du kannst mit einer Excel-Tabelle machen und packst halt Textstücke rein. Du musst ja halt die Notizen, die du bei der Analyse von den Webseiten gemacht hast, halt gleich so formulieren, dass man die als Text benutzen kann. Und dann kann man da auch mal 50, 60 auf einmal rauswerfen. Aber das ist halt, ich sag mal, eigentlich ist die E-Mail immer der zweite Schritt. Der erste Schritt ist wirklich eigentlich am Telefon. Du kriegst, weil selbst wenn du niemanden erreicht hast, hast du einen Aufhänger in der E-Mail, leider konnte ich sie nicht telefonisch erreichen. Und das ist halt was, wo derjenige merkt, okay, ach, ich hatte ja einen, ja stimmt, ich hatte ja diesen Anruf und eine Abwesenheit auf dem Telefon. Also selbst damit hast du einen gewissen Aufhänger drin und kannst eine gewisse Bindung ein und zeigst halt, okay, ich habe Interesse an dieser Partnerschaft. Und
das stimmt.
Bei jetzt anderen Publisher-Typen, also alles, was wirklich größer ist, also wenn man jetzt, also nehmen wir mal in Richtung Cashback, bei Presse oder irgendwas, da ist das nochmal eine andere Geschichte, aber dort muss man theoretisch halt auch auf die Leute zugehen. Da ist halt natürlich schwer, eine Telefonnummer rauszukriegen, wenn ich jetzt bei einem Verlag versuche anzurufen zum Beispiel. Also da. Aber da kann man dann auch einfach mal LinkedIn benutzen und fragen, ey, wer ist zuständig? Ich würde gerne mal mit euch sprechen.
Genau, das macht ja auch am meisten Sinn. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt mal endlich mal die Akquise richtig gemacht und dann kriegen wir auch positive Antworten. Wie sieht denn für dich eine echte Partnerschaft aus?
Beidseitig. Also nach der Akquise, wenn der sich angemeldet hat, kann man zum Glück jetzt auch automatisiert mitmachen. Soll der Partner erstmal, braucht der Partner erstmal eine Willkommens-E-Mail, wo einfach nochmal Infos da sind, aber eine echte Partnerschaft, die entsteht halt dann im Laufen. Das heißt also auch, man gibt sich Feedback. Also wenn ich jetzt mit einem Content-Publisher rede, ich sehe, der hat was eingebaut, ich sehe, das konvertiert so, oder das konvertiert nicht, dann halt auch zu fragen, ey, woran liegt's denn? Also wenn du weißt, ich habe ähnliche Partner in dem Ding, die konvertieren 3-mal besser in dem Programm, bei ähnlichem Traffic, ähnlichem Ding, mal mit dem zu reden. Wie hast denn du das eingebaut? Wo hast du das eingebaut? Genauso halt auch andererseitig vom Publisher aus, die Ansage zu kriegen, ey, hier gerade, das funktioniert nicht. Kannst du mal gucken und sich dann halt auch damit zu gucken. Also, dass man halt da zusammen guckt, dass die ganzen Dinge nach oben gehen. Also, wie gesagt, dieses Uralt-Beispiel ist da wirklich gut. Ich habe dann mit ihr, weil das kam mir jetzt wirklich in den Kopf, diesen Blog weiter hochgeschoben. Wir haben dann halt in dem Blog das mit optimiert und genauso läuft das halt dann auch mit Tiersachen oder sonst zu sagen, okay, hier, vielleicht müssen wir es da mal an der Stelle probieren oder ich weiß, dass es bei anderen so funktioniert, willst du nicht mal probieren, dass du es vielleicht dort in den Content reinpackst oder halt die Einbindung machst und jetzt nicht einfach nur den Banner an die Seite hängst. Da, weil das ist ja dann, es macht ja auch einen Unterschied, ob da einfach jetzt der Content-Partner nur einen Banner reinmacht oder ob der im Blogbeitrag deinen Artikel beschreibt. Und dann ist halt auch die Frage, wie setzt er den Link dort? Also ist der Link im Fließtext drin? Ist es auffällig? Also einfach dementsprechend sieht man natürlich auch Klickunterschiede. Mhm. Und das ist im Endeffekt genauso beim Verlag wie beim kleinen Blog, genauso wie bei einem Forum. Bei einem Forum ist es halt ein bisschen komplexer. Die haben meistens irgendwie diese Werbedinger dazwischen und die Leute wollen auch nicht unbedingt, dass da jetzt in dem Gesprächsleitfaden also unbedingt ein Werbelink auftaucht. Da muss man das vielleicht noch ein bisschen subtiler machen, aber da halt dann wirklich miteinander arbeiten. Also auch zu gucken, das kann funktionieren, das nicht. Also auch wenn die Partnerschaft länger besteht, also auch wenn du jetzt mit... Ja, mal ein ganz anderes Beispiel. Nehmen wir mal CSS-Publisher zum Beispiel. Mhm. Die haben höchstwahrscheinlich mehr Wissen über Google Shopping als jeder Advertiser, weil die einfach in jeder scheiß Branche das machen. Und dort halt dann auch die zu fragen, was brauchen die, wie brauchen das und sich drum zu kümmern, dass es da geht. Das kann manchmal länger dauern, einfach auf Advertiser-Seite ist so, das passiert. Aber da halt trotzdem in der Kommunikation bleiben und genauso auch in der Kommunikation bleiben, wenn man sieht, das geht nach oben oder auch das geht nach unten, dass man halt dementsprechend fragt, was ist los oder eben genauso sagt, kann ja auch mal passieren, dass im Shop irgendwas passiert ist, also ja. Egal was. Dass man halt solche Sachen auch offen kommuniziert und sagt, ey, hier, wir hatten da gerade ein Problem und ja, hier, wir konnten es aber anders messen oder wir konnten das nicht messen. Wir rechnen uns jetzt die Sachen aus, dass das entsprechend wieder erledigt wird. Also, dass man da halt auch auf Augenhöhe arbeitet und nicht sagt, ja gut, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt fällt der halt weg und da auch mal nachhaken, warum zum Beispiel was nach unten geht. Und wenn die sagen, ey, hier zum Beispiel, also wieder zurück zum CSS, naja, wir kommen halt gerade, Google-Preise steigen ohne Ende, mit den Konditionen nicht mehr klar zu gucken, dass man die entsprechend nochmal optimieren kann. Aber auch genauso das Feedback mitnehmen, wenn ich dem zu sagen, wenn es halt nicht geht, dann hier geht nicht mehr. Dafür kann ich dir aber zum Beispiel sagen, das und das sind die Topseller.
Ja, dass man halt wirklich auch mit den Partnern arbeitet, ne? Und einfach auch guckt, wie man den Feed dann anpasst.
Genau, also dass man halt mit denen kommuniziert. Also die kleinste Frucht dabei ist, also ich bin ja in X-Programmen angemeldet auch, ist halt auch ein Newsletter im Programm mal rauszuschicken und Infos rauszuteilen. Also, dass man halt wirklich auch Sachen, die man weiß, dem Publisher mitgibt.
Ja, ich glaube, das ist halt auch wichtig, ne? Weil das vergessen halt auch die meisten.
Genau, also dort halt zu gucken. Und so eine, es heißt ja halt Partnerschaft und nicht los, Publisher, mach. Und genau das funktioniert halt nicht. Also, ich muss den Leuten ja auch Sachen geben zum Arbeiten, also mit dem die arbeiten können. Also, auch Content-Seiten brauchen halt Input. Also, wenn die einmal was reinstellen, ist das schön. Aber wenn da regelmäßig was passieren soll, brauchen die halt auch regelmäßig Input da. Also da muss man halt, also das ist eben nicht so, dass ich sagen kann, okay, hier, ich habe immer das und dann aktualisiere ich das nicht, beziehungsweise gebe halt keine neuen Infos mehr raus.
Ja, und wie schon gesagt, der Vorteil ist einfach, ich glaube, das ist ja, was du auch gerade meintest, das ist halt die Partnerschaft. Das heißt, jeder befruchtet halt einander. Das heißt, auch ehrlich und transparent miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist halt auch ein Thema, was man gerade machen muss, gerade im Partnermanagement und im Affiliate Marketing, allein um auch diese asymmetrische Informationsverteilung irgendwie in den Griff zu kriegen.
Wow, der erste Teil war super. Den zweiten Teil mit Alexander könnt ihr in 2 Wochen hören. Kleiner Spoiler-Alarm, ich kenne ihn ja. Also ich kann nur sagen, ihr werdet was verpassen, wenn ihr in 2 Wochen nicht hinhört. Also viel Spaß dabei, euer Navid.